Audio Now.
Hallo, ich bin Yvonne Adamek, Redakteurin bei der Zeitschrift Hügge. Hügge, das ist ein Magazin über das Glück, das Leben mit anderen zu teilen. In Hügge geht es um Freude, Kochen, Wohnen und Natur. Wenn du Hügge liest, erlebst du, wie viel positive Energie wir zusammen entwickeln können. Du bekommst Inspiration, wie du mit deiner Familie, Freunden und in der Gesellschaft etwas Gutes bewegen kannst. Und du erlebst, wie glücklich das alles macht. In Hügge stecken aber auch viele ganz praktische Ideen zum Nachmachen. Bastelanleitungen zum Beispiel oder Rezepte, schöne Deko für zu Hause und auch Gartentipps. Besonders am Herzen liegt uns aber auch die Natur. Deshalb findest du in Hügge zusätzlich viele kluge Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit und wie wir in der Natur Energie tanken können. In jeder Ausgabe lassen wir uns außerdem immer etwas ganz Besonderes für dich einfallen. Ein Büchlein mit Rezepten oder Nachhaltigkeitstipps für zu Hause zum Beispiel oder einfach eine schöne Illustration zum Herausnehmen und Aufhängen. Hügge lesen macht einfach glücklich. Du als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts kannst dir jetzt exklusiv 3 Probehefte für den Preis von 2 bestellen. Also für 11 statt 16,50 Euro. Geh einfach auf die Webseite www.hügge-magazin.de/idee und bestelle deine Hügge-Hefte am besten gleich noch heute. Ich wünsche dir jetzt schon einmal viel Spaß beim Lesen und jetzt gleich auch beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu Ideen für eine bessere Welt, dem Podcast der Zeitschrift Hügge. Mein Name ist Yvonne Adamek und ich habe mir vor kurzem die Frage gestellt, ob es uns bei unseren Ambitionen, nachhaltiger zu leben, eigentlich helfen kann, wenn wir uns auch mehr in Achtsamkeit üben. Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir heute Dr. Boris Bornemann eingeladen. Er ist Psychologe, Neurowissenschaftler sowie Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Außerdem moderiert er jede Woche zusammen mit unserer Chefredakteurin Sinja Schütte den Podcast Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein. Ich freue mich sehr, dass Boris heute hier bei mir bei meinem Podcast zu Gast ist. Hallo Boris.
Hallo Yvonne und ich freue mich sehr, hier bei dir zu Gast zu sein. Ich bin gespannt, wie unser Gespräch sein wird.
Bestimmt super. Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, also der Grund, warum ich dich heute hier eingeladen habe, ist darüber zu sprechen, wie uns Achtsamkeit dabei helfen kann, auch nachhaltiger zu leben. In meinem Podcast geht es ja tatsächlich sehr oft um ganz bunte verschiedene Ideen und Ansätze, wie man eben sein Leben nachhaltiger und auch umweltbewusster gestalten kann. Und deshalb sind vielleicht auch nicht alle Hörer so ganz vertraut mit der Idee von Achtsamkeit. Das ist ja ein Wort, das geistert irgendwie viel rum in den Medien und überall eigentlich. Und deshalb, damit wir alle so ein bisschen auf einem Nenner sind, wollte ich dich zuerst gerne fragen, was wir jetzt eigentlich alle hier so zusammen unter Achtsamkeit verstehen können. Wie würdest du das definieren?
Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen von Achtsamkeit und das Wort ist sehr verwaschen in den letzten 10 Jahren durch diese weite Verbreitung und diesen vielen Gebrauch in den unterschiedlichsten Kontexten. Eine Definition ist nicht wertendes Gewahrsein des gegenwärtigen Moments, nicht wertendes Bewusstsein. Im weiteren Sinne heißt es einfach auf sich achten, auch auf die Umwelt achten. Da kommen wir schon ja ganz gut dahin, also einfach feinfühlig werden für das, was ist im gegenwärtigen Moment. Das heißt, was in mir passiert, aber auch was im Außen passiert. Also ich bleibe jetzt so ein bisschen nebulös, weil dieser Begriff ja eigentlich entlehnt ist aus dem Buddhismus. Und da hat er wirklich eine relativ enge Bedeutung in diesem Sinne von auf das gegenwärtige Geschehen achten oder sich erinnern. Wenn wir hier im Westen davon sprechen, meinen wir aber meistens so eine ganze Klasse von Praktiken, sowas wie Meditation gehört dann auch dazu und Liebe und Mitgefühl gehört dann auch dazu. Das heißt, wir meinen eigentlich häufig auch fast den ganzen Buddhismus mit. Deswegen ist es auch schwer, das jetzt so wirklich zu definieren. Alle Menschen verstehen ein bisschen was anderes drunter. Ja, ich habe es, glaube ich, jetzt so ein bisschen eingekreist und vielleicht kommen wir auch noch auf die unterschiedlichen Aspekte davon und wie sie für das Thema hier heute relevant sind.
Ja, du hattest ja gerade schon gesagt, achtsam zu leben bedeutet ja auch so ein sich selbst und seiner Umwelt gewahr werden. Bedeutet das dann im Umkehrschluss auch, wenn ich das halt irgendwie in meinem täglichen Leben praktiziere, dass ich dadurch automatisch nachhaltiger lebe oder sind das schon so ein bisschen zwei Paar Schuhe?
Ja, das wäre schön, wenn das so wäre, wenn wir nur durch Achtsamkeit allein schon uns auch nachhaltiger verhalten würden. Und es gibt auch viele gute Gründe, das anzunehmen. Und auf die können wir vielleicht gleich nochmal eingehen, welche das sind. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Studien dazu, die kommen so zu dem Schluss, dass es so kleine bis mittlere Zusammenhänge gibt zwischen selbstberichteter Achtsamkeit und nachhaltigem Verhalten. Selbstberichtete Achtsamkeit ist auch immer so ein Problem von der methodischen Seite, weil es ist immer schwer zu sagen, wie achtsam bin ich eigentlich.
Also das ist, wenn du den Begriff einmal ganz kurz erklären könntest, was selbstberichtete Achtsamkeit, wenn man jetzt selber sagt, ich bin achtsam.
Genau, also es gibt standardisierte Fragebögen, die sind jetzt schon ein bisschen cleverer konstruiert, als nur zu fragen, wie achtsam bist du. Das heißt, sie fragen verschiedene Bereiche ab, wie sehr bin ich mir meiner Gedanken bewusst, wie sehr kann ich Gefühle da sein lassen, ohne sie sofort zu verdrängen oder mich in ihnen zu verlieren. Also ganz verschiedene Aspekte von Achtsamkeit werden abgefragt. Aber letztendlich ist es trotzdem eine Selbstauskunft und das ist immer ein bisschen ein Problem. Schönere Studien arbeiten deswegen so, dass sie längsschnittlich schauen und eine Intervention machen, also einen Meditationskurs zum Beispiel. Da gibt es extrem wenig bisher im Bereich von Achtsamkeit und Nachhaltigkeit. Eine 2019 erschienene Längsschnittstudie, die haben so eine Intervention gemacht mit Studierenden und die war sogar so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit noch modifiziert. Es war kein ganz normaler Achtsamkeitskurs. Normal heißt so 8 Wochen, 2,5 Stunden in der Woche Präsenz und dann jeden Tag eigene Meditation, Beschäftigung damit. Sondern noch so das Nachhaltigkeitsthema war da sogar schon mit eingewoben. Und selbst da wurde festgestellt, ja, es verändern sich zwar die Werte, also Menschen sind nach dem Kurs weniger materialistisch eingestellt. Und die Leute werden auch glücklicher und zufriedener, was ja auch was Schönes ist. Aber wenn man ihr Konsumverhalten abfragt, hatte es da keine großartigen Effekte. Das ist jetzt eine Studie und das ist sicher nicht das finale Urteil. Wie gesagt, wir können noch zu vielen verschiedenen Wegen kommen, wie aus meiner Sicht nämlich Achtsamkeit durchaus sehr stark dazu beitragen kann, nachhaltiger zu leben. Aber es wäre jetzt vermessen und sozusagen wissenschaftlich unredlich zu sagen, das ist definitiv so.
Ja. Ist denn diese Studie auch irgendwie zu einem Schluss gekommen, warum man zwar glücklicher und zufriedener und sich auch vieler Dinge bewusster war, aber das bei der Nachhaltigkeit eigentlich keinen großen Unterschied gemacht hat? Also haben die auch so eine Art Lösungsansatz geliefert oder war das wirklich nur die reine Beobachtung, dass das so ist?
Was die Autoren da selber spekulieren, weiß ich nicht mehr.
Okay.
Aber ich kann selber mal spekulieren und sagen, dass so ein 8-Wochen-Kurs natürlich extrem kurz ist, um anhaltende Verhaltensänderungen zu bewirken. Und das ist der eine Punkt. Es geht noch nicht ganz so tief. Das heißt, die Aspekte, die da eine Wirkung haben könnten, werden sicher noch nicht alle berührt. Und das sind solche Aspekte wie auch das Verständnis seiner selbst als unmittelbar verwoben mit der Umwelt zu erkennen, ich bin gar nicht dieser abgekapselte kleine Körper, sondern ich bin total abhängig von meiner Umwelt und dass sich das nicht nur als Konzept einstellt, sondern wirklich als Gefühl, wie sehr das, was ich in die Welt gebe an Motivation, an Handlungen, quasi auf mich selbst zurückwirkt. Und wie sehr das für die anderen Sorgen auch ein Sorgen für mich ist. Das braucht einfach ein bisschen Zeit, um anzukommen. Ein schönes Bild, was ich finde, was mir einer auf einem Achtsamkeitsretreat, einer quasi so ein 5-Tages-Kurs, den ich in Österreich war mit John Kabat-Zinn, dem Begründer von MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. Da war ein sehr interessanter Soil Biologist, also quasi Bodenbiologe, der mir erzählt hat, dass die Bäume 80% ihrer Nährstoffe in den Boden geben, weil sie wissen, im Boden wiederum sind die ganzen Mikroorganismen, die den Baum dann wiederum ernähren. Das fand ich eine frappierende Zahl. Ich bin selbst kein Bodenbiologe, ich habe die Zahlen nicht nachgeprüft, aber und gerade so nach diesem Retreat, wo ich selbst sehr, sehr offen und feinfühlig war, habe ich gedacht, ja, genau solche Erkenntnisse sind es und durchaus auch vielleicht wissenschaftliche Erkenntnisse und Wissen, aber auch ein wirkliches Gefühl dafür. Solche Arten von Erkenntnissen sind es, die, glaube ich, einen ganz massiven Einfluss darauf haben können, wie sehr wir uns auch um unsere Umwelt kümmern. Und zwar möglichst eben nicht nur aus einem Zwang und einem Gefühl von, das muss jetzt so sein und einem Abknapsen, sondern wirklich aus dem Herzen und mit Freude.
Wie kann ich denn zu dem Punkt kommen? Also ist es jetzt so, dass natürlich davon abhängig ist, wie lange beschäftige ich mich jetzt schon mit dem Thema Achtsamkeit, aber auch das Wie, also mit welchen Aspekten ich mich vielleicht beschäftige?
Also was Achtsamkeit oder dieser Bewegung häufig vorgeworfen wird, ist, dass es so eine Nabelschau ist, eine Beschäftigung nur mit sich selbst. Und das ist eben was, was auch in der öffentlichen Darstellung manchmal so ist. Und es gibt auch sicher Lehrende, die das so vermitteln und das sehr zum Selbstoptimierungsanliegen machen und sehr so darstellen, du musst dich nur um dich kümmern. Und ich finde, das ist ein wichtiger Anfang, aber da geht das nicht wirklich tief und weit. Ich glaube an das subversive Potenzial von Achtsamkeit und auch an das Potenzial davon, wirklich als gesellschaftlich transformative Kraft wirksam zu sein, aber man muss dem eben länger Zeit geben. Wenn jemand sagt, hey, ich habe gehört, ich kann dadurch jetzt aufmerksamer werden oder so ein bisschen mich entspannen, mit der Motivation herangeht, findet er vielleicht auch ein bisschen Übungen, die so ein bisschen wirksam sind, und dann hat das natürlich noch keinen besonders starken Effekt auf Achtsamkeit, auf Nachhaltigkeit, auf das, wie ich mich verhalte. Je länger ich aber sage, also je tiefer meine Motivation ist eigentlich, umso tiefer wird das auch gesellschaftlich wirken. Also wenn meine Motivation wirklich ist, ich will wirklich leidlos werden, ich will ein erfüllteres Leben leben. Und das heißt ja für die meisten Menschen eigentlich auch in einer gesunden Umwelt sein, in gesunden Beziehungen sein. Wir wissen aus diversen Studien, dass die Beziehungsqualität, die Qualität von der Beziehung zu mir selbst, aber auch vor allen Dingen zu anderen Personen, der Nummer eins Glücksfaktor ist. Und wenn ich mit Achtsamkeit mich länger beschäftige und wirklich untersuche, was mich glücklich macht, dann stelle ich das irgendwann fest. Dann merke ich, die wirkliche Freude entsteht eigentlich da, wo ich jemandem etwas gebe. Kann man jetzt biologisch auch erklären. Da wird das parasympathische Nervensystem aktiviert. Da werden Belohnungszentren aktiv. Wir entspannen uns. Wir kommen in feinfühligeren Zustand. Das hat dann sogar gesundheitlich positive Effekte, dieses Geben und eben in diesen parasympathischen, das heißt entspannten Zustand kommen, wo das Herz auch mehr schwingt und so weiter. Aber um auf all diese Zusammenhänge zu stoßen, muss ich wirklich tiefer gehen damit und mich eben genau wahrnehmen. Und das ist letztendlich das Kernanliegen von Achtsamkeit, wie man es auch, finde ich, ganz gut so beschreiben kann. Es geht um eine Untersuchung der Realität und natürlich entscheidenderweise darum, wie entsteht Leid und wie entsteht Glück, Freude, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Erfüllung. Und ich bin überzeugt, je ernsthafter, tiefer, langanhalten wir es untersuchen, umso mehr kommen wir immer mehr dahin zu sehen, das geht nicht nur um mich, sondern das geht ganz entscheidend darum, auch wie ich mich anderen zuwende, wie ich mich meiner Umwelt zuwende.
Vielleicht hast du ja ein praktisches Beispiel, wie mir dieses Hinterfragen eigentlich ganz gut und vielleicht auch ohne so einen gewissen Zwang gelingen kann. Weil
Entschuldigung, ich hole jetzt so ein bisschen aus, aber ich glaube ja, so ein Problem, wenn man gerade über das Thema Nachhaltigkeit spricht, ist ja auch, dass ganz viele sagen, oh, du mit deiner Nachhaltigkeit, ich muss dann irgendwie mich einschränken, verzichten. Und das hat dann so eine negative Konnotation und hat sowas von Anstrengung, nachhaltig leben. Und so wie du das gerade ja in Bezug auf die Achtsamkeit geschildert hast, hört sich das ja eigentlich eher schön an. Also weil ich da ja so einen ganz anderen... so eine ganz andere Ebene für mich entdecke, die mich glücklich machen kann. Nochmal einmal zu der Frage zurück, die ich eigentlich stellen wollte. Genau, wie mir das wirklich praktisch gelingen kann, mein Verhalten zu hinterfragen, ohne mich dabei aber gleichzeitig vielleicht auch so mürbe zu machen. Also, dass ich immer sage, na, du hast es schon wieder falsch gemacht.
Ja.
Und einfach zu gucken, na, wie komme ich denn wirklich an den Punkt, dass mir andere Dinge auch Glück bereiten, außer jetzt das schicke neue Kleid.
Vorweg gesagt, werden wir alle blinde Flecke haben und niemand löst dieses Problem allein. Und das ist auch ein entscheidender Teil von einem achtsamen, einem selbstmitfühlenden Umgang mit sich, sich das zu verzeihen, dass wir auch Dinge mal machen, die nicht so im Sinne unserer eigenen Werte sind, weil wir einfach manchmal auch schwach sind. Und da ist es, glaube ich, wichtig, sich klarzumachen, dass dieser selbstmitfühlende Umgang, ich weiche deine Frage jetzt erstmal ein bisschen aus, aber ich komme da gleich noch zu, dass dieser selbstmitfühlende Umgang mit unseren Schwächen und da, wo es uns nicht gelingt, wirklich hilfreich ist und nicht zu denken, ich muss mich jetzt richtig fertig machen, weil wir das aus verschiedenen Studien nicht im Bereich von Nachhaltigkeit wissen, aber so zum Beispiel von Leistung. Es gibt Studien mit Studierenden von Kristin Neff und anderen, die so viel zu Selbstmitgefühl machen, dass wenn Studierende eine schlechte Note zurückbekommen, unerwarteterweise, und sich hinterher eher so kritisch mit sich selbst auseinandersetzt oder diese eben nicht sehr selbstmitfühlend sind, sondern eher hart mit sich ins Gericht gehen, dann führt es eher dazu, dass sie hinterher mit dem Fach nichts mehr zu tun haben wollen und so sich zurückziehen quasi, während die Menschen, die nachher, mitfühlend mit sich umgehen, gehen auch da so mit sich um, dass sie eben eher freundlich sind und sich motivieren, so wie wir mit Kindern umgehen würden, die irgendwo noch Schwächen zeigen sozusagen und irgendwas nicht hinkriegen. Da wissen wir ja auch, wir helfen denen nicht, indem wir sagen, das hast du aber nicht gut hingekriegt. Jetzt im Fall von nachhaltigem Verhalten, ja. Ne, wenn wir so mit uns reden, zu sagen, also das hast du wieder sowas von gierig und egoistisch gehandelt und du bist echt ein schlechter Mensch und du bist total raffgierig und egozentrisch. Und wenn wir das so mit uns führen, diesen Dialog, führt das auf lange Sicht eher dazu, dass wir vielleicht das ganze Thema meiden und irgendwelche anderen Strategien finden, das von uns wegzuschieben.
Das ist ja eigentlich das, wodurch es sich im Grunde genommen ja dann auch anstrengend anfühlt.
Genau, dieser Selbstdialog, der ist eben schwierig. Deswegen, also und der ist eben auch nicht nachhaltig im Sinne von, wir gehen nicht nachhaltig mit uns selbst um. Wir verbrauchen eigentlich unsere eigene Energie nur dadurch, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir falsch machen. Deswegen ist es hilfreicher zu schauen, wie kann ich eine positive Energie daraus schöpfen? Zum Beispiel, wenn ich eben einkaufe und merke, mit welcher Motivation ich da jetzt ein bestimmtes Produkt in den Einkaufswagen lege. Wenn ich Schokolade kaufe und ich kaufe die Fairtrade und Bio, dann kann ich mich in dem Moment völlig da rein begeben, was ich da eigentlich mache und merke, das ist diese Schokolade, welche Menschen daran alle mitgewirkt haben, dass die hier hinkommt. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Menschen auf dem Weg daran auch profitiert haben, wie ich hier sozusagen zu einer gesunden Umwelt beitrage mit diesem Kauf. Ich kann also sensibel bleiben. Und das ist ein totaler Luxus, den sich natürlich nicht jeder finanziell leisten kann. Aber wenn wir uns leisten können und in den Bereichen, wo wir uns leisten können, ist es wichtig, das als Luxus eben zu begreifen und zu merken, wow, ist es schön, dass ich hier nicht Scheuklappen aufsetzen muss und mein Herz total dicht machen muss und möglichst nicht darüber nachdenken darf, was die Konsequenzen meines Tuns sind, sondern ich kann das machen mit vollem Bewusstsein und Sensibilität.
Da habe ich gerade, hilft mir das, diese Art von ja sehr bewussten Konsum, die du da gerade beschrieben hast, ne? Also wenn ich mir wirklich so eine Schokolade in den Wagen lege und dann so intensiv über diese ganze Kette nachdenke, das geht ja auch ein bisschen kleineren Bereich, wenn jetzt einer denkt, oh Gott, ich möchte jetzt ja nicht über die ganze Produktionskette nachdenken, aber trotzdem finde ich, macht das ja sehr viel Sinn. Also diese Art des wirklich ganz bewussten Konsums und auch des Genießen eigentlich dieses Moment des Konsums. Führt das dann auch vielleicht, also kann das auch dazu führen, dass ich auch weniger konsumiere, weil ich auch durch weniger glücklich bin? Das würde ja dann zum Beispiel auch bei der Argumentation helfen, nicht jeder kann sich das leisten, aber vielleicht, wenn ich dann auch nicht über so viel Geld verfüge, aber so an so einen Punkt komme, wo dieser Konsum viel bewusster ist.
Ja.
Und ich dann vielleicht auch weniger will. Also ist das ein Mechanismus, der da einsetzen kann?
Ja. Also zum Beispiel, nehme jetzt immer mal so ein bisschen Analogien, aber auf dem Meditationsretreat stellen eigentlich alle Menschen fest, also wenn sie jetzt über mehrere Tage, lange Zeit meditieren, dass sie viel weniger essen, weil da keine Ablenkung bei sind, weil wir ganz bewusst essen. Und das kann jeder auch selber ausprobieren, wenn wir das Essen ganz bewusst zu uns nehmen, Bissen für Bissen und wirklich nur dabei sind, essen wir in der Regel weniger. Wir merken dann auch schneller, wie wir satt sind. Wir nehmen das einfach vollständiger wahr und schaufeln in dem Moment weniger in uns rein. Ganz generell führt Achtsamkeit dazu, dass wir uns ohnehin weniger an diesen materiellen Freuden orientieren, weil eben offensichtlich wird, dass das gar nicht das ist, was uns langfristig glücklich macht. Das ist auch mittlerweile ja sehr gut belegt, sowohl aus psychologischen als auch aus ökonomischen Studien, dass dieser materielle Konsum ab einem gewissen Einkommens- und Besitzniveau, was so vielleicht bei 15%, also 15. Perzentil liegt, also wo quasi nur für die Ärmsten in einer Gesellschaft ist es noch hilfreich, mehr Geld zu verdienen und mehr in materiellen Konsum zu investieren. Für die meisten Menschen ist das nicht wirklich glücksstiftend oder keine glücksstiftende Art, ihr Leben zu leben und auch Geld auszugeben. Also es sind jetzt quasi zwei Aspekte, ne? Das eine ist, dass ich ohnehin merke, wovon ich wirklich glücklich werde, nämlich gute Beziehungen zu mir und zu anderen und zur Welt, mich spüren zu können, feinfühlig zu sein, meine Bedürfnisse zu kennen und denen zu folgen. Diese Dinge brauchen kein oder wenig Geld. Und das zweite ist, wenn wir Geld haben, können wir vielleicht auch eben schauen, was machen wir damit? Da gibt es eine interessante Studie zu, hat den schönen Titel If money doesn't buy you happiness, you're probably spending it in the wrong way. Also ja, wenn Geld dir kein Glück kauft, dann gibst du es wahrscheinlich falsch aus. Und da zeigen sie eben auch ganz klar, so der Sportwagen, den du kaufst, der Computer, der macht dich nicht glücklich. Da gibt es diverse Hinweise, also gibt es einen kurzen Peak, ne? So ja, yeah, jetzt hab ich's, aber das ist nichts, was dich nachhaltig glücklicher macht. Nachhaltig glücklicher machen hingegen Ausgaben, die wir für andere tätigen, also wenn wir Geld für andere ausgeben und tendenziell eben auch, wenn wir Geld eher für Erfahrungen ausgeben als für Materie. Das sind Ausgabewege, die uns, so sagt es die Wissenschaft zumindest, tatsächlich glücklicher machen.
Ich finde, das klingt total schön und nachvollziehbar, wenn man dann tatsächlich an so einen Punkt kommt, wo man mehr bei sich ankommt und so entdeckt, was es eigentlich noch für Dinge gibt, eben außerhalb des Konsums, außerhalb der Gesellschaft, die wir so ein bisschen kennen und in der wir ja immer so unseren Alltag leben, um glücklich zu werden. Wie kann ich das denn, so eine tolle Erkenntnis, mit anderen teilen, ohne dann so dogmatisch oder missionarisch rüberzukommen und dann eben wirklich in den Diskurs zu kommen? Ja, gibt es Möglichkeiten eben auch über Achtsamkeit, mich dann so auszutauschen, dass ich das, was ich fühle, auch konstruktiv dem anderen rüberbringen kann und vielleicht aber gleichzeitig auch die Möglichkeit habe, mir anzuhören, was der dazu zu sagen hat.
Ein Teil der Antwort hast du auch selber gesagt oder der Antwort, die ich auch geben würde, nämlich dieser missionarische Eifer ist schwierig. Also kein Mensch möchte das Gefühl bekommen, die andere glaubt es besser zu wissen, die weiß ich sag dir jetzt, was für dich gut ist.
Ja.
So. Weil was dann rüberkommt bei uns, wir sind ja wahnsinnig soziale Wesen, wir reagieren gefühlsmäßig vor allen Dingen auf diese soziale Ebene, ist eigentlich in erster Linie, die stellt sich über mich, die sagt mir, ich bin falsch, das ist total unangenehm, das will keiner. Das führt in den allermeisten Fällen eher zu einem Blockieren und Zurückziehen. Deswegen ist der hilfreichere Weg immer über das Vorleben, sowohl beim Thema Achtsamkeit als auch beim Thema Nachhaltigkeit. Also auch bei Meditation habe ich natürlich über so die 12 Jahre, die ich das sehr zu meinem Lebensmittelpunkt gemacht habe, immer wieder die Erfahrung gemacht. Ja, man kann Leuten davon vorschwärmen, aber sobald es, und das ist auch schön, und dann davon sind auch häufig Leute inspiriert, aber sobald es so ein Gefühl bekommt von, ich schwärme dir davon vor, weil ich denke, das könntest du doch auch mal machen, gehen Leute aus dem Kontakt quasi. Also vor 15 Jahren habe ich aufgehört, konventionell produziertes Fleisch zu essen, weil ich jemanden in der Mensa immer gegenüber sitzen hatte, der gesagt hat, das ist doch scheiße, die Tiere leiden und das kann ich nicht verantworten. Und das habe ich mir ein paar Wochen so angehört und trotzdem weiter das Billigfleisch gegessen. Und irgendwann ist es angekommen und ich habe gesehen, der macht das einfach. Das scheint zu gehen, ich mache das auch. Mhm. Das fühlt sich gut an. Und dann hat sich irgendwann das Fleisch so ein bisschen ausgeschlichen. Aber das war jemand, der es mir vorgelebt hat. Mit Fliegen war das für mich auch. Ich habe so ein paar sehr konsequente Menschen in meinem Freundeskreis, die komplett auf Fliegen verzichten. Das hat auch zu heftigen Diskussionen geführt, die auch nicht immer angenehm waren. Also auf meiner Seite dann auch irgendwie, als ich noch mehr geflogen bin, mich dafür zu rechtfertigen. Aber letztendlich hilft es einfach am meisten, das zu sehen, das macht jemand. Und wenn wir mit jemandem diskutieren, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, das ist vielleicht eine Haltung, die man aus der Achtsamkeit mitnehmen kann, die Haltung von Nichtwissen. Eine ganz zentrale Haltung in ja, fast allen kontemplativen Schulen, Buddhismus. Weil es natürlich so ist, dass wir es nicht wissen. Oder mhm. auch der Sokrates oder ja, hat es ja auch gesagt. Ne, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das wirklich immer wieder zu erfahren, das lernen wir durch Kontemplation, durch Meditation wirklich sehr stark, immer wieder zu sehen, was ich alles nicht weiß und wie sehr ich mich an meinen Meinungen festbeiße, um dann immer wieder festzustellen, dass die so nicht stimmen. Diese Haltung kann, glaube ich, sehr viel helfen, diesen missionarischen Eifer wirklich auch aus unserer Stimme, aus unserer Körperhaltung, aus unserer Tonlage rauszunehmen, mhm. weil wir ganz klar machen, du, ich weiß es nicht, ich erforsche das jetzt hier mit dir und stell die offene Frage, so, was denkst du denn übers Fliegen? So, und ich bin zu der Meinung, Einstellung gekommen, dass ich das eigentlich nicht mehr machen möchte, aber vielleicht, keine Ahnung, ich habe einen Freund in Amerika, den möchte ich besuchen, da fände ich es okay, wie siehst du das? So, und nicht selber sich auf so eine Position zu stellen, als wüssten wir es.
Das finde ich in dem Zusammenhang total gut, aber das sind doch alles ja Punkte, an denen man ja selber auch manchmal verzweifeln kann. Das Nicht-Wissen, ist der Weg jetzt richtig? Das finde ich ist ja gerade, wenn man so anfängt, so einen neuen Weg zu beschreiten, gar nicht mal so einfach, dann da dran zu bleiben und doch wieder so in eigene Muster zurückzukehren. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel durch ein bewussteres Reflektieren für mich festgestellt habe, dass ich eigentlich den anderen Weg gehen will, kommen ja immer wieder so Zweifel auf. Kann mir Achtsamkeit da helfen, mit solchen inneren Zweifeln auch zurechtzukommen?
Ja, also ich glaube, es ist per se der Weg, mit Unsicherheit umzugehen. Das macht das Leben mit Meditation und Achtsamkeit so viel schöner und intensiver aus meiner Sicht. Genau diese Haltung des Nichtwissens, die auch gleichzeitig ein Einräumen ist von ständiger Unsicherheit, dass ich nicht weiß, was passieren wird. Das macht mich wacher und interessierter, weil ich immer wieder schaue, was ist denn jetzt wirklich? Und auch weiß, es könnte sein, dass mir ein Stein auf den Kopf fällt. Das klingt jetzt dramatisch, aber und gar nicht so, als würde es das Leben schön machen. Aber ja. es gibt dem Leben eine gewisse Intensität zu wissen, es ist alles immer neu, es ist alles frisch und unsicher und im Fluss und sich genau in diese Unsicherheit reinzubegeben, weil wir erkennen, dass wir ihr gar nicht entkommen können. Uns deswegen eher reinfallen zu lassen in Unsicherheit, anstatt davor wegzulaufen und uns irgendwelche Pseudo-Sicherheiten zu bauen, Pseudo-Überzeugungen zu sagen, aber ich weiß, wie es richtig ist und das lässt mich jetzt aus dieser Unsicherheit raus. Ich muss jetzt endlich nicht mehr darüber nachdenken, sondern ich weiß, es ist okay, einmal die Woche Fleisch zu essen, einmal im Jahr zu fliegen. Das ist der richtige Weg für alle. Ja, ja. Sondern einfach zu merken, wir wissen es alle nicht. Das hat auch eine gewisse Magie und Lebendigkeit und führt uns auch noch zu viel tieferen Plätzen, von denen es auch angenehmer zu leben ist, als von diesen Kopfkonstrukten, nämlich in eine Intuition und eben ein wirkliches Handeln aus dem Herzen.
Du beschreibst das Gefühl jetzt gerade sehr euphorisch, diese Unsicherheit, was ja mit Sicherheit, wenn man da auch an so einen bestimmten Punkt gekommen ist, vielleicht sogar so ist. Aber ich glaube, dass das viele Menschen nicht so als so eine Antriebsfeder empfinden können. Und da ist dann so,
also da ist es einfach total wichtig, sich Menschen zu suchen, die ein ähnliches Gefühl haben. Das ist ja letztendlich ein Gefühl. Also wir haben... Das sind ja diese zwei Aspekte. Unsicherheit, Anerkennen des totalen Nichtwissens, der Weisheitsaspekt auch, wie man so in den kontemplativen Traditionen sagt, und dann der Mitgefühls- oder Herzensaspekt. Ich weiß es nicht und gerade deswegen habe ich eigentlich nur den Anhaltspunkt, von einem tiefen Gefühl zu gehen. Vielleicht ein Gefühl von Liebe und Liebe heißt vor allen Dingen anerkennen, was ist, sich um die Dinge kümmern, ja, das zu tun, was uns aus dem Herzen wächst. Und wenn wir also da merken, wir schauen hin, sagen wir wissen es nicht, aber wir haben das starke Gefühl, diese Kohlekraftwerke müssen so schnell es geht abgeschaltet werden. Und das ist unser Gefühl. Klar ist es wichtig, auch mit anderen Leuten zu reden, vielleicht gibt es andere Wege, aber unser Gefühl ist, wir wollen dafür auf die Straße gehen, wir wollen uns vielleicht sogar an den Bagger ketten, wir wollen diesem Gefühl richtig Ausdruck verleihen. Hilft es natürlich wahnsinnig, sich mit Menschen zusammenzuschließen, die etwas Ähnliches wollen, weil unser Gefühl dadurch sowas wie eine Validierung erfährt. Wir gehen sozusagen in Gleichschwingung mit dem Herzen von anderen Personen, die da alle auch gemeinsam durch den Hambacher Forst gehen und das Gleiche wollen. Das kann was wahnsinnig Ermächtigendes haben. Ja, wie gesagt, nochmal so dieses Bild, ne? Wir schwimmen alle in so einem riesigen Meer von Unwissen und unser Kompass kann da unser Herz sein, zu schauen, wo sind Menschen, die mich unterstützen, wo sind Anliegen, die mich anziehen.
Das finde ich eine total schöne Idee. Ich würde jetzt nur noch mal einmal ganz gerne von dem Außen doch noch mal zurück nach innen kommen. Mhm. Vielleicht kannst du ja hier den Hörern von dem Podcast eine Art Übung mitgeben. Also, dass ich sage, so ich möchte gerne diesen Weg für mich einschlagen. Ich möchte vielleicht bewusster konsumieren oder ich möchte mir meiner Umwelt irgendwie bewusster werden und brauche vielleicht so ein kleines Tool, was mir hilft, wirklich am Ball zu bleiben. Also gibt es zum Beispiel Fragen, die ich mir stellen kann oder Übungen, die ich in meinen Alltag sozusagen integrieren kann, die wirklich ganz simpel und runtergebrochen sind, die mir vielleicht einfach trotz meines Nichtswissens manchmal Mut zu sprechen, den Weg, den ich da eingeschlagen habe, sozusagen weiterzugehen oder dann halt auch mich bewusst, aber liebevoll zu hinterfragen.
Also um in diese tieferen Arten der Stille, Freude und Zufriedenheit reinzukommen, ist es natürlich gut, sich mit Meditation einfach zu beschäftigen und das zu lernen, zum Beispiel über die App Balloon, gibt es schöne Einführungskurse. Aber so als jetzt Kurzanleitung, ne? Erstmal zu sich kommen, Körper spüren, Atem spüren, wahrnehmen, was ist bei mir gerade los, so ein paar Minuten. Und dann kann ich mit Fragen arbeiten, sowas wie, was möchte ich durch mein Handeln in die Welt bringen? Was möchte ich gerne in die Welt bringen? Und schauen, ne? Das in die Welt bringen heißt ja immer zu mir selbst und zu anderen. Und was fühle ich dabei? Gefühle sind dabei ganz wichtig, denn sonst bleibt das so abstrakt. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich möchte gerne in die Welt bringen, dass Welthandel gerechter ist. Daneben zu merken, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Was fühle ich dabei? Das auch zuzulassen, im Körper zu fühlen. Je mehr wir uns quasi in diesen Geschmack begeben auch, umso mehr bildet sich so eine Art Belohnungserwartung auch heraus, dass wir wissen, ah, okay, dieses in die Welt bringen ist für mich auch mit diesem Gefühl verbunden. Wir entfachen damit so eine Art inneres Feuer in uns zu merken, ah, das ist das, wenn ich so handle, bringe ich etwas Schönes in die Welt, also etwas, was mir am Herzen liegt. Und dann auch zu schauen, was macht das vielleicht schwierig? Und das ist auch immer der andere Teil. Das eine ist, das Feuer sozusagen zu entfachen und zu merken, oh, das wäre doch total schön. Und dann können wir uns auch in wunderbare Träume begeben. Das ist ganz wichtig auch zu sagen, hey, irgendwie die Luft könnte gut sein, die Autos könnten endlich aus den Städten verschwinden, Flüge könnten endlich dreimal so teuer sein und was auch immer. Wir könnten alles mögliche ausmalen und merken auch, wie schön das irgendwie wäre, dass es eine schönere Welt wäre. Und das ist wichtig, dieses Feuer zu entfachen. Aber das zweite ist dann, was steht dem im Wege? Ja. Das ist eine ganz gute Übung, also so ein bisschen zu träumen und dann sowohl auf das zu schauen, was mich motiviert, das Feuer, als auch das, was schwierig ist. Und da muss jetzt nicht unbedingt gleich eine Lösung rauskommen. Also das ist das Schöne bei Meditation, wir sind uns eh bewusst, dass alles immer weitergeht und nie irgendetwas vollständig gelöst ist, sondern so darum geht, intensiver, klarer, wahrhaftiger mit uns zu sein. Und da entdecken wir schon eine ganze Menge. Und das ist wieder, um darauf zum Schluss nochmal zu kommen, wirklich als Fazit, Freude, Erfüllung mit seinen eigenen Vorstellungen im Einklang leben. In einigen Schriften heißt es immer so schön auf Englisch, the bliss of blamelessness, ist ein bisschen krasses Wort, aber so, ne? Also diese Freude von sich selber nichts vorwerfen zu haben. Das sind alles ganz tolle Gefühle, sich damit zu motivieren. Das können wir durchaus in der Meditation für uns kultivieren, diese Gefühle.
Lieber Boris, ich finde, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, das geht den Hörern auch so. Ich finde, man konnte sich ganz viel mitnehmen und um ja mit sich selbst und der Welt eigentlich achtsamer und aber auch vielleicht sogar ein bisschen geduldiger umzugehen, weil ich finde, das ist sowas, was ich mir jetzt auch mitgenommen habe.
Soll ja nachhaltig sein.
Genau, dass man halt Nachhaltigkeit nicht nur bedeutet, mit der Umwelt nachhaltiger umzugehen, sondern mit mir selbst und ich natürlich dadurch auch mit anderen nachhaltiger umgehen kann. Ja, also lieber Hörer, wenn du das auch so spannend fandest wie ich, dann kannst du, wie Boris es eigentlich schon gesagt hat, ja auch noch so ein bisschen mehr über Meditation und Achtsamkeit bei der Meditations-App Balloon erfahren, aber eben auch bei dem schönen Podcast Verstehen, Fühlen, glücklich sein, wo Boris ja zusammen mit Sinja einfach regelmäßig ganz viele verschiedene Themen bespricht und da in einer ähnlichen, eigentlich noch in einer größeren Intensität drauf eingeht, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Und ja, hört doch einfach mal rein, das macht bestimmt ganz viel Spaß. Boris, ich danke dir nochmal sehr herzlich für das Gespräch.
Danke dir, Yvonne. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch und allen Hörerinnen da draußen auch herzlichen Dank fürs Zuhören.
Genau, und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung oder auch Kritik, wenn euch noch etwas einfällt, was wir besser machen können. Und oder schickt uns eure eigenen Ideen für eine bessere Welt, zu denen wir vielleicht unbedingt mal eine Podcast-Sendung machen sollten. Und mailt mir das an podcast@hügge-magazin.de. Und natürlich auch schön das Hügge-Magazin lesen. Das ist auch immer, immer ein Blick wert. Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hallo da draußen. Das Coronavirus sorgt seit Tagen dafür, dass viele Menschen ihr Zuhause nicht verlassen können oder sollen. Das bringt natürlich einige Probleme mit sich. Viele dieser Menschen sind jetzt auf Hilfe von außen angewiesen. Viele andere Menschen sind bereit, diese Hilfe zu leisten. Damit die Hilfe genau da ankommt, wo sie gerade gebraucht wird, haben wir, die Quarantänehelden, die Website www.quarantänehelden.org gebastelt. Man kann sich dort mit der Mailadresse registrieren und genau angeben, wo man wohnt und was für Hilfe man braucht. Als Helfer oder Helferin kann man dann nachschauen, ob es in der eigenen Umgebung Anfragen von Hilfesuchenden gibt. Ein Klick und alles Weitere kann telefonisch oder per Mail abgesprochen werden. Egal ob Einkauf, eine Runde mit dem Hund oder ein Paket abholen, jede Anfrage ist möglich. Wir sind Menschen und in Zeiten der Not helfen wir uns. Du willst ein Teil davon werden und auch ein Quarantäneheld sein? Dann schau auf der Website vorbei und los geht's.